Der erste Abschnitt in Matthäus 28, die Verse 1 bis 10 und dann Johannes 20, Vers 11 bis 18. Zuerst Matthäus 28. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesum, den Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommet her und sehet die Stätte, da der Herr gelegen hat. Und gehet eilend hin und saget es seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilend zum Grabe hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten. Und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündiget es meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa, daselbst werden sie mich sehen. Johannes Kapitel 20, Vers 11. Maria aber stand vor dem Grabe und weinte draußen. Als sie nun weinte, guckte sie in das Grab. Und siehe, zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den Häupten, den anderen zu den Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und diese sprachen zu ihr: Weint, was weinest du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weint, was weinest du? Wen suchest du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? So will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm: Rabbuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und solches hat er mir gesagt. Wir haben in der vorigen Stunde, heute Nachmittag, von der Bedeutung der Auferstehung gehört. Und nun kommen wir zu den einzelnen Erscheinungen des Auferstandenen. Bei jeder Erscheinung will Christus den Seinen neue Erkenntnisse schenken, sie über ihr kurzes irdisches Denken und Sorgen hinausführen. Er will ihnen den Horizont weiten. Er will ihnen den ganzen Heilsplan Gottes zeigen. Er will uns sagen, was Ostern ist. Ich möchte drei Hauptgedanken einteilen. Der erste Hauptgedanke: Was ist nun Ostern? Der zweite Hauptgedanke: Der Osterglauben in der Anfechtung. Der Osterglauben in der Anfechtung. Der dritte Abschnitt: Der Auftrag des Auferstandenen. Zuerst, was ist nun Ostern? Diese Frage steht zunächst vor uns. Jesus lebt, das ist Wirklichkeit und kein Wahn. Leider ist es so, dass wir sogenannte Christen, die getauft und konfirmiert sind, mit diesen gewaltigen Gottestaten nichts mehr anfangen können. Leider. Was ist Ostern? Lasst mich noch einiges zusammenfassend sagen. Der Maler Kesel hat ein Bild gemalt, er hat einen Teufelsring gemalt, mit einem Stacheldraht verhauen. Ein Entrinnen gibt es nicht. In diesem Areal herrscht Weltschmerz, Weltleid, Heimatlosigkeit, Tränen, Furcht, Friedelosigkeit, und früher oder später bleibt jeder im Stacheldraht tot hängen. Nun kam Jesus in diesen Teufelskreis. Und da schien es, als bliebe auch er hängen, im Stacheldraht tot. Doch als Gott ihn auferweckte, wurde gerade der Tod durchbrochen. Damit ist der Ring gesprengt. Nun sind die Menschen nicht mehr gefangen, die an Christus glauben. Die anderen bleiben im Tod hängen. Liebe Freunde, der eiserne Ring ist durchbrochen. Das ist Ostern. Das dürfen die Seinen schrittweise lernen. Gebundene dürfen kommen und sehen, dass hier alle Fesseln zerrissen am Boden liegen. 1. Johannes 3, Vers 8. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Da steht: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und nun lasst uns alle im Geist hingehen und sehen, was ist Ostern. Ostern ist das große, gewaltige, göttliche Amen vom Himmel auf das Erlösungswerk Jesu. In Johannes 17, im hohepriesterlichen Gebet, im 4. Vers, sagt Jesus: Vater, ich habe das Werk vollendet. Das Lösegeld für uns bezahlt, angenommen. Vom Kreuz her hören wir den Schrei: Es ist vollbracht. Unser Bürger hat volle Sühnung vollbracht. Und auf dieses göttliche "Es ist vollbracht" kommt das bittliche Amen. Des Vaters Hand und des Sohnes Hand liegen ineinander. Das ist Ostern. Mit ungeheurer Freude soll uns das erfüllen. Die Welt ist erlöst, das Werk ist vollbracht. Es ist gelungen vom Anfang bis zum Ende. Sie des Vaters und des Sohns mit ihrem unnachahmlichen Plan von Ewigkeit her. Aber das sind ein paar wackere Seelen, gläubige, fromme Frauen. An den Herrn gläubig waren sie schon lange, diese Frauen. Sie hatten eine dunkle Ahnung von Auferstehung, aber sie gehen in großer Trauer, mit Salbenbüchsen im Arm. Ihnen klingen noch die Hammerschläge von Golgatha in den Ohren. Sie waren in großen Weinen um den, der sie gesund gemacht hatte. Maria Magdalena, von 7 Teufeln befreit. Das lesen wir in Lukas 2, 8, Vers 2. Die Heilung der Maria Magdalena. Nein, sie haben nicht vernommen von dem großen Amen des himmlischen Vaters. Nichts kapiert von dem Sieg des Erlöserwerkes. Nichts von einem Plan Gottes von Ewigkeit her. Das ging über ihren Horizont. Nichts kapiert. Sie hatten andere Sorgen. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tier? Das war ihre Sorge. Spezerei hatten sie gekauft, Balsam. Vielleicht mussten sie unverrichteter Dinge wieder heim, wegen dem Stein vor des Grabes Tür. Das ist der Zustand unserer Frauen hier in dem Bericht. Spurgeon, der Erweckungsprediger Londons, der berichtet einmal, wie er voller Sorge war. Eine Sorge, die ihn Tag und Nacht belastete. Und da sah er ein Kind, ein Nachbarkind, wie es einen Ball an die Wand warf und den Ball wieder aufgefangen hat. Und wieder geworfen, und wieder aufgefangen, und wieder geworfen, und wieder aufgefangen. Und da dämmert es, Spürzchen. So mache ich es mit meinen Sorgen. Genau so. Ich werf meine Sorgen und fange sie wieder auf. So machen es wir Menschen mit unseren Sorgen. Da kommen diese Frauen weinend und voll Sorge an das Grab Jesu. Liebe Freunde, darf ich hier einen Einschnitt machen? Wollen wir nicht an diesem Abend noch unsere Sorgen abgeben? Abgeben, denn er sorgt für euch. Damit rechnen wir oft gar nicht. Und deshalb hängen wir so in einer Sache drin. Martin Luther sagt, Wer solches Werfen nicht lernt, der muss bleiben ein Verworfener, Zerworfener, Unterworfener, Ausgeworfener, Abgeworfener und umgeworfener Mensch. Wer das Sorgenwerfen nicht lernt, wer willst uns den Stein von des Grabes Tür? Freunde, merken wir etwas? Wie da Gott, der herrliche Gott, seinen Heilsplan vollendet, da gehen ein paar Menschen, die gläubig waren, weinend, belastet zum Grab. Die haben noch Sorgen. Wer willst uns den Stein von des Grabes tieren? Ich erinnere mich, wie ich in großer Not Seelsorge gesucht habe. Der Seelsorger ließ mich eintreten und er sah mich an und sagte, wie siehst denn du aus? Gerade als wäre Jesus gestorben. So siehst du aus. Und wie schaust du drein? Jesus ist ein lebendiger Heiland. Aber das wissen die Frauen nicht. Nein, sie sind noch bekümmert. Bekümmerter, denn das Grab ist leer. Jetzt hört alles auf. Auch das noch. Gestorben und begraben. Freunde, was und wie die Auferstehung geschah, wird nicht beschrieben. Der Blick in das Grab, was ist zu lernen für uns? A. Achte auf die Herrlichkeit und Majestät, mit welcher Christus auferweckt wurde. Engel, Erdbeben, die redenden Himmelsboten. Seine Gestalt war wie der Blitz. Matthäus 28, Vers 3. B. Kein Stein, kein Hüter, die das Grab bewachen. Nichts konnte den Erstling Christus, den Fürsten des Lebens, halten, nachdem er von Gott lebendig gemacht wurde. Da brach er in der Kraft Gottes hervor. C. Die gottlosen Hüter vernahmen nichts von dem Hintergrund des Geschehens. Die Grabhüter waren römische, heidnische Soldaten, die von der Ewigkeit wenig wussten. Fleischliche, sinnliche werden von der Ewigkeit erdrückt, zermalmt. Das wollen wir lernen. D. Aber der Engel sprach, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Kommt und sehe die leere Stätte, das leere Grab. Eine Botschaft, die Furcht und Freude auslässt, die über ihre Fassung geht. Und sie liefen. Wie wird der Maria Magdalena die Seifenbüchse aus dem Arm gerutscht sein? Wie wird der Trauerschleier weggeflogen sein vor ihrem Angesicht? Noch mehr, das Unfassliche, sie hören einen Gruß. Seid gegrüßt. Sie drehen sich und der Auferstandene steht vor ihnen. Jesus Christus ist Sieger und lebt. Das ist Ostern. Wäre Jesus im Grab geblieben, es wäre nicht auszudenken. Wir hätten keine Gewissheit, ob der Vater Ja gesagt hätte zum Werk des Sohnes. Ich habe mir das ausgemalt. Wenn das Grab das letzte Wort gewesen wäre, dann wären wir in ewiger Unklarheit. Was sagt Gott dazu? Ostern, das Gewaltige. Amen. Das heißt, es ist so. Wäre Jesus im Grab geblieben, dann wäre sein Tod wie der Tod eines anderen Menschen. Aber weil er auferstanden ist, ist es eindeutig. Er ist und war der Sieger über Tod und Grab, über Hölle, Welt und Sünde. Sieger. Jesus ist Sieger. Wäre Jesus tot, so müssten wir aufhören, Evangelium zu verkündigen. Wir müssten den Menschen Religionsphilosophie bringen, Moral und Sitte, wie Buddhisten und ein wenig Mitmenschlichkeit. Wäre Jesus tot, so müssten wir aufhören mit Gemeinde- und Jugendarbeit. Wäre Jesus tot, müssten wir aufhören, Abendmahl zu feiern. Wäre Jesus tot, müssten wir aufhören, an Gräbern zu reden. Wir müssten sagen, aus, alles aus. Schluss. Was ist Ostern? Das große Halleluja der Gemeinde Jesu Christi auf Erden. Halleluja! Martin Luther schrieb in einer großen Bedrängnis auf seinen Schreibtisch, vivit, er lebt. Wir sollten es auf Türen und Wände schreiben. In unserem Haus. Er lebt. Wenn er nicht lebt, wollte ich auch nicht leben. Bitte achtet einmal auf unsere Osterlieder. Da klingt immer das Halleluja auf. Es ist ja bekannt, dass in der Ostkirche die Auferstehung Jesu viel mehr in den Herzen verwurzelt ist, als bei uns im Westen. Der Osten, Russland, lebt viel mehr in diesem Halleluja des Auferstandenen. Wir im Westen leben viel mehr vom Kreuz her. Nun können diese zwei Tatsachen nicht getrennt werden. Kreuz und Auferstehen ist untrennbar. Karfreitag und Ostern ist das Blickfeld des Glaubens. Man singt vom Sieg in der gerechten Hütte. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn gibt den Sieg. Er lebt. Mir ist es viel wichtiger, dass dieses Wort in unserem Herzen steht. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das war die Freude der Frauen. Mit Furcht und großer Freude flohen sie aus dem Grab. Nun darfst du nicht mehr fragen, bin ich erlöst oder nicht? Die Erlösung ist vollbracht. Das ist fertige Tatsache. die uns nur die eine Frage stellt: Willst du dieses Werk für dich vollbracht annehmen? Für dich vollbracht annehmen. Oder in deiner Torheit dran vorübergehen. Ich brauche nicht mehr zu fragen, wie bekomme ich ewiges Leben. Wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wir müssten jetzt eine ganze Reihe Stellen aufschlagen. Wer Jesus hat, hat ewiges Leben. Das lehren uns die Frauen am Grab. Das gibt unserem ganzen Leben und Wesen eine wunderbare Harmonie, eine Tragkraft, einen Untergrund, auf dem der Bau meines Lebens ruhen kann. Zweiter Abschnitt. Der Osterglaube in der Anfechtung. Das wollen wir uns nicht verheimlichen, sondern das wollen wir uns vorhalten. Das Zeugnis der Augen- und Ohrenzeugen muss weitergesagt werden. Zweimal bekommen sie den Auftrag, einmal vom Engel in Vers 7 und in Vers 10 vom Auferstandenen selber. Zweimal den Auftrag. Nun müssen wir fragen, glauben wir denn den Augen- und Ohrenzeugen? Oder wollen wir gescheiter sein als Matthäus, Markus, Johannes und alle anderen? Wir wissen doch, wie gerade bei dem Osterglauben immer wieder der Verstand als Prellbock des Glaubens im Wege steht. Kürzlich sagte einer, ein Theologe, nicht unser Verstand ist dem Glauben im Weg, sondern unser Unverstand ist dem Glauben im Weg. Unverstand. Wir haben gehört heute Nachmittag von Bultmann, die Weltanschauung des modernen Menschen sei diesen Ostergeschichten entgegen. Liebe Freunde, Weltanschauung kommt vom Menschen, wie der Mensch die Welt anschaut. Beim Evangelium handelt es sich nicht um Weltanschauung, sondern um eine Gottesoffenbarung. Wie der Mensch die Welt anschaut, ist gar nicht wichtig. Weltanschauung ist gar nicht wichtig. Die kann sich wandeln. Gottesoffenbarung wandelt sich nicht. Gott hat sich geoffenbart, ganz besonders in der Auferstehung, und darum ist es eine Gotteskraft. Ich habe mich gefragt, warum offenbarte der Herr sich zuerst den Frauen? Da ist doch eine wunderbare Absicht, eine Tatsache dahinter. Liebe Freunde, weil er sich stets zuerst dazu erkennen gibt, von wo ihm die innigste Liebe entgegengebracht wird. Deshalb die Frau. Der Herr fragt nicht nach unserem Verstand, sondern er fragt nach unserer Liebe. eine innige Liebe. Wir Männer trachten immer mehr nach der reinen Lehre. Der Herr aber fragt nach der reinen Liebe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Ich kann die rechte Lehre haben und bin dem Heiland gegenüber eiskalt. Das ist, was der erhöhte Christus gegen seine Gemeinde in Ephesus hatte. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Das ist gefragt. Darum sind die Frauen uns voraus. Wir mit unserem Verstand, wir Männer. Das Zeugnis der Augen und Ohrenzeugen muss weitergesagt werden. Und dann kommen die Zweifler. Unsere ewigen Zweifler. Und Nörgler. Und die fangen an. Weißt du denn nicht, dass die Osterberichte nicht einheitlich sind? Gerade bei den Frauen. In Matthäus 28 berichtet von zwei Frauen. Markus 16 berichtet, dass es drei Frauen waren. Dass nicht nur die beiden Maria und Salome da waren. Nörgler, wir sagen Gott sei Dank, dass diese Berichte nicht diktat sind. Alle nach einem frisiert. Sondern es sind Berichte von Augenzeugen. Zeugnisse. Ein jeder sieht die Ostertatsache von einer ganz anderen Sicht. Von fünf und noch viel mehr verschiedenen Seiten wird die eine Tatsache bezeugt, erlebt. Genügt uns das? Oder wollen wir stehen bleiben, ob es zwei oder drei Frauen waren? Lächerlich, nicht wahr? Die Nörgler. Darin stimmen alle Zeugnisse überein. Die Tatsache, am Ostermorgen standen Engel und Menschen vor einem leeren Grab. Das ist doch wichtig. Dort sind Boten der unsichtbaren Welt im leeren Grab. Die ganze Lichtwelt ist in Bewegung gekommen. Aber das Zweite sehen wir, die Tränen der Hoffnungslosigkeit. Maria steht draußen am Grab und weint und heult. Sie haben seinen Tod gesehen. Sie haben seinen Leichnam ins Grab gelegt und jetzt ein paar Leinenfetzen. Nichts mehr. Liebe Freunde, Paulus legt Wert darauf. Ich komme noch einmal an die Stunde heute Nachmittag. Da steht in 1. Korinther 15 im 4. Vers. Und da legt Paulus Wert darauf. Und dass er begraben sei. legt Paulus Wert darauf. Das ist ihm wichtig. Man hielt es für unmöglich, dass ein Begrabener aufsteht. Paulus fasst alle Zeugnisse lückenlos zusammen und dass er begraben sei. Aber die Frauen hatten keine Antenne für die Auferstehung. Wisst ihr, wie das ist, wenn man keine Antenne hat für göttliche Dinge? Keine Antenne. Es müssen Engel kommen und auffordern, kommt her und sehe die Stätte, da er gelegen hatte. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Das ist der Grund. Sie wussten die Schrift noch nicht. Haben die wird die Wurzel aller hoffnungslosen Tränen. Ich habe eine Aufstellung gemacht von den Erfahrungen der Frauen am Grab. Ein Ort der Liebe. Sie kamen sehr früh zum Grab, Vers 1. Ein Ort des Lebens, Vers 6. Er ist nicht hier. Ein Ort der Hoffnung. Er ist auferstanden. Ein Ort der Freude, Vers 8. Sie gingen mit großer Freude und Furcht. Ein Ort der Anbetung, Vers 9. Sie fielen nieder. Ein Ort des Dienstes, Vers 11, verkündigt meinen Brüdern. Liebe Freunde, das Grab ist nur Durchgang zum ewigen Leben. Das Grab ist nicht Dauerstätte. Sondern Durchgangsstätte zum ewigen Leben. Damit stehen wir vor der dritten Anfechtung. Wie haben wir uns die Auferstehung des Herrn vorzustellen? Der Herr ist seinen Jüngern und Jüngerinnen nicht etwa im Traum erschienen, in einer Vision erschienen, auch nicht als Geist, sondern wirklich als Mensch mit Fleisch und Blut. Aber obwohl es derselbe Körper war, der am Karfreitag am Kreuz gehangen hat, so war er doch nicht so aus dem Grab gekommen, wie man ihn hineingelegt hatte. Was ist zu lernen? Liebe Freunde, ich komme jetzt an einen ganz entscheidenden Punkt. So wie Maria in den vermeintlichen Gärtner ihren Herrn erkennt, da meint sie zunächst, Jesus sei vom Tode ins diesseitige Leben zurückgekehrt. So wie Lazarus. Deshalb will sie seine Füße umfassen und anbeten. Sie meint ihn wieder so als Mensch zu haben wie vorher. Es war eine Täuschung. Darin hat sie sich gründlich getäuscht. Christus ist nicht auferstanden von den Toten. So wie Lazarus, so wie der Jüngling zu Nain. Ostern ist nicht Rückkehr ins Zeitliche, sondern Vorstoß und Durchbruch ins ewige Leben. Christus ist auferstanden, nicht ins zeitliche Leben, sondern ins ewige Leben. Zwischen Maria Magdalena und dem Auferstandenen liegt nun die geheimnisvolle Trennungslinie. Die Zeit und Ewigkeit trennen. Rühre mich nicht an. Nicht, dass es nicht möglich gewesen wäre, Jesus zu berühren. Wir wissen, dass der Thomas ihn berühren durfte. Nein, Maria muss die völlig neue, veränderte Lage erkennen, indem sie von nun an die Jünger im Umgang mit ihrem Herrn finden. Denn er ist auferstanden ins Leben, das ewig ist. Jetzt wollen wir einige Stellen aufschlagen. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 17. Offenbarung 1, Vers 17. Wer hat aufs Lesen?
Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes.
Liebe Freunde, merken wir, wie weittragend die Auferstehung Jesu ist. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das ist Jesus, der Auferstandene. Wir können noch Vers 4 und 5 aufschlagen, Offenbarung 1. Johannes den sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Stuhl und von Jesus Christo, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten, und der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Ist der Auferstandene das Ja zu der Erlösung. Wir sagen jetzt, Gottlob, ist das wirklich, wirkliche Ostern viel herrlicher ausgefallen, als nur ins Irdische zurück. Gottlob hat sie den Leichnam nicht mehr im Grab gefunden. Gottlob ist die Auferstehung in die ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit geschehen. Und das ist doch nicht zum Weinen. Ist das zum Weinen? Da ist doch nichts zu weinen. Der Heilige Geist, der Jesus im Mutterleib gebildet hat, der ihm sein Leben lang regiert hat, der hat den getöteten Leib mit Auferstehungskräften durchdrungen, verwandelt, um in die Welt Gottes einzugehen, von woher er auch gekommen war. Dieser Leib, verklärte Leib, konnte verschiedene Gestalt annehmen, konnte bald da, bald dort erscheinen, durch verschlossene Türen gehen. Wollen wir noch aufschlagen, Philipper Kapitel 3, Vers 21. Philipper Kapitel 3. Vers 21.
Welcher unseren nichtigen Leib verklärt wird, verklären wird, dass er gleich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung seiner Kraft, mit der er kann auch alle Dinge sich untertänig machen.
So, liebe Freunde, der verklärte Leib. Auch unser Leib wird verklärt werden. Durch die Kraft Jesu Christi, eine wunderbare Kraft, wollen wir diese Kraft ergründen mit unserem bisschen Verstand. Die Frauen hören ihn sprechen, umfassen seine Füße, und doch verschwand er wieder und hinterließ in den Frauen Furcht und Freude. So wunderbar diese Verwandlung, so können wir das doch in unserem menschlichen Verständnis nicht ganz ergründen. Aber wir können uns das etwas näher bringen, wenn wir einen Blick in die Natur tun. Nur mal drei Dinge aus der Natur, so nebenbei. Da ist das Wasser. Das Wasser wird durch Kälte steinhart. Durch Hitze wird das gleiche Wasser zum Dampf, der leichter ist als Luft. Das gleiche Wasser. Kann steinhart sein, kann leichter sein als die Luft. Ist in der Natur möglich. Oder Holz und Kohle verwandeln wir zu Licht und Wärme. Wenn wir unser Licht anschauen, es kommt aus der Kohle. Wie mag denn solches zugehen? Das Dritte, aus einer Raupe kommt ein wunderbarer Schmetterling, der leicht in die Luft geht. Das alles sind keine Beweise der Auferstehung, nein. Aber Vorgänge, die uns das Wunder verständlicher machen, wenn das schon in der Natur möglich ist. Wie viel mehr wird das möglich sein, dass Christus auferstanden ist in einem neuen Leib? Für seine Jüngerinnen und Jünger bedeutet diese leibliche Auferstehung Jesu das Siegel Gottes auf ihren Glauben an ihren Herrn und Meister. Als sie ihn gesehen, mit ihm geredet hatten, war ihre Gewissheit unerschütterlich. Freunde, sie war so unerschütterlich, dass sie in dieser Gewissheit auch aufs Schafott gingen, auf den Scheiterhaufen, Schläge einsteckten, Kreuzigungen über sich ergehen ließen, über dieser Gewissheit, er ist auferstanden. Für uns bedeutet diese Auferstehung lebendige Hoffnung. Jesus lebt. Nun zum Letzten noch. Der Auftrag des Auferstandenen an die Frauen. Das Ostererlebnis kann man nicht für sich behalten. Geht hin und saget meinen Brüdern. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Liebe Freunde, das saß ich doch bei meiner Vorbereitung vor diesem wundersamen Wort. Eine Botschaft. Ich fahre auf zu meinem Vater, zu eurem Vater. Maria muss die Botschaft eilend sagen. Die Frauen verkündigten, wir haben den Herrn gesehen. Was? Wie? Gesehen? Nein, kann doch nicht sein. Doch, und solches hat er zu mir gesagt. Mit uns geredet hat er, Vers 10. Er hat zu uns gesagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet du dich nicht, wenn du auf dein Sterbebett gelegt wirst. Geh hin und verkündige das den Sterbenden, den Kranken, Jesus lebt. Da liegt eine 25-jährige Tochter auf dem Sterbebett. Sie sagt zu ihrer Mutter, einer gewandten und hochgebildeten Frau, Mutter, was kommt denn jetzt? Und da muss diese Dame ihrer Tochter sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Verkündige unser Auftrag, dass es Jesus gibt, dass er lebt, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Wir sind nicht geboren, um zu sterben. Nein, wir sind zum ewigen Leben geboren, zur ewigen Herrlichkeit berufen, verkündigt, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Hört ihr, wohin unsere Reise geht? Zu unserem Vater. Bezeuget. Am Ostersonntag hielt Dr. Ruben Torre in London eine Straßenpredigt und bezeugt die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Da wurde er von einem Mann aus der Zuhörerschaft unterbrochen. Mr. Torre, woher wissen Sie, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Der Prediger wurde einen Augenblick still, um die rechte Antwort zu geben. Da trat ein schlichter Mann vor und rief laut, ich bin Maschinist und habe die Dampfstärke in einer großen Maschine zu prüfen. Woher weiß ich, welchen Druck der Dampf ausübt? Ich sehe den Dampf nicht, aber seine Kraft kann ich an der Messuhr ablesen. Nun seht mich an. Ich war ein Säufer, ein hoffnungsloser Sklave des Alkohols. Aber der auferstandene Jesus hat mich ergriffen, seine Kraft hat sich an mir bewiesen und mich gerettet. Deshalb weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten. Ich habe seine Kraft erfahren. Darum bezeugen und verkündigen wir. Freunde, haben wir ein Zeugnis von der Kraft des Auferstandenen? Oder haben wir gar kein Zeugnis? Was nützt es uns, dass Maria Magdalena jenen Ostermorgen, an jenem Ostermorgen denjenigen begegnen durfte, der vom Tod zum Leben hindurchgedrungen? Was nützt es uns, wenn wir diese Kraft nicht auch in unserem Leben erlebt haben? das große Erkennen. Er ist nicht für diese Welt auferstanden. Er ist ins ewige Leben hinein auferstanden. Die Botschaft der Frauen. Es gäbe sonst kein ewiges Leben. Auch wir werden jetzt durch die Kraft des Auferstandenen erweckt zu neuem Leben, der auch unserem wichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach der Wirkung, mit der er kann alle Dinge sich untertänig machen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Wir lobpreisen dich, dass du einen solchen Heilsratschluss ausgeführt hast, dass wir dürfen das ewige Leben haben, eingehen in die ewige Herrlichkeit. Lass die Kraft deines Evangeliums in einem jeden von uns so wirksam werden, dass wir lobpreisen und anbeten können und dir Dank sagen. Aber zünde in uns auch diese innige Liebe an, weil du uns zuerst geliebt hast. Deshalb zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir, und uns allen versiege diese Botschaft, dass du lebst. Amen.